Die Lage ist katastrophal und das sagen wir schon seit vielleicht 2 Jahren. Die Düngemittelknappheit in Kombination mit den hohen Energiepreisen sind für den Sudan wirklich fatal. Wenn es klare Anzeichen dafür gibt, dass ein Genozid stattfinden kann und wird, dann entsteht daraus eine politische Verantwortung, eine Pflicht zu handeln und diesen Genozid zu verhindern. Und dazu ist die internationale Gemeinschaft, dazu sind auch Brüssel, Berlin, Den Haag, London und Washington nicht bereit.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hallo und herzlich willkommen zu 55 Countries. Schön, dass ihr reinhört. Seit dem 15. April 2023 herrscht im Sudan Krieg. Etwa 13 Millionen Sudanesinnen mussten ihr Zuhause verlassen. Mehr als 30 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. In dieser Folge schauen wir darauf, wie es den Menschen im Land nach den 3 Jahren Krieg nun geht, wie sich der Konflikt entwickelt hat und auch, wie es weitergehen könnte. Später in der Folge hört ihr dazu auch einige Stimmen von den Sudanesinnen selbst. Nochmal zum Hintergrund. Ganz runtergebrochen gesagt kämpfen im Sudan 2 Generäle um die Macht. Das sudanesische Militär, die Sudanese Armed Forces, kurz SAF, unter Abdel Fattah Burhan und die paramilitärischen Rapid Support Forces, kurz RSF, geführt von Mohamed Hamdan Daglo, auch Hemeti genannt. Wenn ihr mehr über den Hintergrund dieses Krieges wissen wollt, dann hört doch nochmal in Folge 51 von 55 Countries rein. Und wenn ihr wissen wollt, wer die beiden Kriegsparteien finanziert und unterstützt, dann empfehle ich euch Folge 54. Aber auch da nochmal in Kurzform. Die Rapid Support Forces, also die RSF, erhält eigentlich ausschließlich Hilfe von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Beim sudanesischen Militär ist es etwas komplexer. Sie werden aber vor allen Dingen von Ägypten, aber auch von der Türkei oder dem Iran unterstützt. Auch dieser ganze Finanzierungskomplex spielt später nochmal eine Rolle. Denn ich habe mit Annette Hoffmann über die aktuellen Entwicklungen im Sudankrieg gesprochen. Sie ist Konfliktforscherin bei der niederländischen Denkfabrik Klingendael, hat selbst lange im Sudan gelebt. Was bedeutet der Irankrieg für die Menschen im Sudan und was können wir alle konkret tun, um den Sudanesinnen zu helfen? Das und noch mehr habe ich Annette Hoffmann gefragt und am Ende hat sie auch noch 3 ganz konkrete Tipps für euch. Frau Hoffmann, herzlich willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
Dankeschön.
Wie informiert sich denn eigentlich eine Konfliktforscherin über einen Krieg, über den kaum berichtet wird?
Ich habe viele Jahre im Sudan gelebt, hatte eine wunderschöne Zeit dort, habe unglaublich viel gelernt von vielen Sudanesen aus dem ganzen Land, unterschiedlichen Teilen des Landes. Und das ist für mich jetzt wirklich eine Goldmine eigentlich, um weiterhin an Informationen zu kommen, auch in Teilen, in denen es wirklich schwierig ist, Zugang zu haben, so wie in Darfur und Kordofan. Das sind für mich sehr wertvolle Kontakte, aber auch Kontakte, die mich immer wieder daran erinnern, dass wir eine Verantwortung tragen, der wir eigentlich gar nicht gerecht werden und schon gar nicht in den letzten 3 Jahren.
Sie sagen, es 3 Jahre geht dieser Krieg im Sudan nun schon. Wie ist denn die aktuelle Lage im Land und wie haben sich die Kräfteverhältnisse seit Beginn dieses Krieges verändert?
Die Lage ist katastrophal und das sagen wir schon seit vielleicht 2 Jahren. Humanitär, politisch aussichtslos, militärisch. Es wird heftig gekämpft an verschiedenen Orten, verschiedenen Landesteilen. Man kann sagen, es gab am Anfang eine unglaublich schnelle Angriffswelle der vor allem der RSF, der paramilitären Einheit, die innerhalb von wenigen Wochen die Hauptstadt eingenommen hat und die weite Landesteile gerade im Westen oder auch im Süden besetzt hat. Damit hatte eigentlich keiner berechnet. Und das, obwohl die Armee zurückgeschlagen hat mit Full Force, also mit Bombardierung einer Hauptstadt, in der 7 Millionen Menschen festsaßen und überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass es so eine harte Reaktion geben würde. Die RSF hat die Hauptstadt lange halten können, aber es gab dann 2025 so einen Wendepunkt. Das lag vor allem daran, dass SAF unterstützt wurde von Ländern wie Iran und Türkei mit Drohnen. Und diese Drohnen haben eine wesentliche Rolle dabei gespielt, um strategische Landesteile oder eben auch Städte zurückzugewinnen. Dazu gehörte die Hauptstadt der Landwirtschaft im Sudan, Wad Madadi in Jezira, südlich der Hauptstadt, und die Hauptstadt selbst, die im März 2025 dann zurückgewonnen wurde von SAF. Und damit wurde die Miliz erstmal zurückgedrängt in vor allem die Teile Darfur, Kordofan. Und man hatte ein bisschen die Hoffnung vielleicht, dass der Krieg jetzt weniger heftig andauert, dass es vielleicht Öffnungen gibt für Verhandlungen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, die Kämpfe sind heftig weitergegangen und sind auch nicht bei Darfur oder Kordofan geblieben, bei den zwei Regionen, aus denen die RSF hauptsächlich rekrutiert, sondern es hat nach wie vor regelmäßig Anschläge gegeben, auch in den sogenannten sicheren Teilen des Landes, also im Osten vor allem. Und genauso hat aber auch die Regierungsarmee hemmungslos weiter gekämpft an allen Fronten. Und es ist dann Ende letzten Jahres zu einem furchtbaren Massaker gekommen in der nördlichen Darfur-Hauptstadt El-Fasher, die nach 18 Monaten Belagerung von der paramilitären RSF eingenommen wurde. Damit kontrolliert es die RSF, also den gesamten, eigentlich die gesamte Darfur-Region, die so groß ist wie Frankreich und Teile auch von Kordofan. Da stehen wir jetzt derzeit, aber das heißt auch nicht, dass die Kämpfe damit etwas zurückgegangen sind, sondern es wird mindestens in drei Teilen weiterhin heftig gefochten. Das ist in Darfur, auch an der Grenze mit Tschad. Und das ist im Süden des Landes, in Kordofan und in Blue Nile, wo auch Waffen geliefert werden aus zum Beispiel Äthiopien. Die kommen aus den Vereinigten Arabischen Emirate, werden aber mit Hilfe Äthiopiens über die Landesgrenze in Blue Nile, dann im Sudan, eingesetzt.
Was heißt das Ganze für die Menschen vor Ort und für den Alltag vor Ort? Das ist ja für uns immer nicht so leicht greifbar, wenn ohnehin wenig über diesen Krieg berichtet wird. Aber dann heißt es immer, ja, es ist Krieg. Aber was heißt das denn konkret für die Leute? Also Sie haben gesagt, in einigen Regionen gibt es noch aktive Kampfhandlungen. Wie geht es den Menschen dort? Aber wie ist allgemein der Zugang für humanitäre Hilfe zum Beispiel, der Zugang zu grundsätzlicher Versorgung?
Sehr schlecht. In vielen Teilen des Landes gibt es keine humanitäre Hilfe, nicht von außen. Die humanitäre Hilfe, die für die meisten Menschen zugänglich ist, wird durch sudanesische Freiwillige geliefert. Das ist eindeutig und die wird zum großen Teil finanziert von Sudanesen außerhalb des Sudans, also die entweder geflüchtet sind oder schon länger in anderen Teilen der Welt wohnen. Die finanzieren diese Freiwilligen vor Ort in den Städten, mit denen sie noch Kontakt haben. Und die haben diese Suppenküchen eingerichtet, vor allem aber auch medizinische Versorgung, Informationsversorgung, um große, wirklich Millionen von Menschen irgendwie durch den Alltag zu kriegen. Darüber hinaus gibt es internationale humanitäre Hilfe, die ist extrem geschwächt dadurch, dass sie unterfinanziert ist. Ich glaube, für dieses Jahr ist die UN zu 30% finanziert, wenn überhaupt, was für die Programme, die sie geplant hat, um Menschen, die 33 Millionen Menschen, die auf humanitäre Hilfe angewiesen sind, auch zu erreichen. Allerdings ist die finanzielle Geschichte nur ein Obstakel, es gibt noch viel mehr. Also sobald man die Finanzierung runter hat, ist es für die UN-Organisation unglaublich schwierig, um Zugang zu bekommen zum Land, um Hilfe ins Land zu bekommen, um Mitarbeiter ins Land zu bekommen und dann auch überhaupt Hilfsgüter zu bewegen von einem Landesteil ins andere, also zum Beispiel vom Hafen ins Innere des Landes oder von der Grenze vom Tschad in Darfur, dann in verschiedene Teile von Darfur, wo die Hilfe am meisten gebraucht wird. Beide Kriegsparteien setzen Hilfe auch dafür ein, um eigene Bevölkerungsgruppen praktisch zu belohnen, um Loyalität aufrechtzuerhalten. Oder um diese Hilfe zu blockieren von Landesteilen und auch Bevölkerungsgruppen, von denen sie nicht wollen, dass sie Hilfe bekommen. Also auch Aushungern wird als Kriegstaktik eingesetzt von beiden Kriegsparteien leider. Und das bedeutet, dass die Zivilisten als eine wichtige Zielscheibe für beide Kriegsparteien wirklich unglaublich zu leiden haben im Land.
Nun erhält dieser Krieg ja eigentlich in den ganzen drei Jahren, bis auf wenige Ausnahmen, wahnsinnig wenig Aufmerksamkeit, sowohl medial als auch vor allen Dingen politisch. Unter anderem, weil andere Krisen dominieren, wie zum Beispiel aktuell der Krieg im Nahen Osten, der Iran-Krieg. Welchen Einfluss hat denn dieser Krieg im Nahen Osten, zum Beispiel durch steigende Ölpreise, durch steigende Düngerpreise, wiederum auf den Sudan? Und welche Seiten leiden da vielleicht besonders?
Ja, zunächst einmal können andere Kriege in der Welt keine Entschuldigung dafür sein, dass so wenig Aufmerksamkeit auf den Sudan gerichtet wird. Auch 2003, 2004, als es den Völkermord in Darfur gab, tobten andere Kriege in der Welt und dennoch ist es gelungen, um dort einzugreifen und den Völkermord zu stoppen. Was sind die Auswirkungen des Iran-Krieges? Das ist interessant, weil man vor allem damit gerechnet hat, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, die nun mal der Hauptunterstützer der paramilitären RSF sind, dass die ihre Waffenlieferungen einstellen würden, beziehungsweise einfach weniger in der Lage dazu wären, weiterhin Waffen und logistische Unterstützung an die RSF zu liefern. Das war in der Tat auch so in den ersten 7 Tagen nach Ausbruch des Krieges im Iran. Aber diese Waffenlieferungen haben dann ganz schnell wieder zugenommen und laufen mittlerweile insbesondere über die Zulieferungsstrecke in Äthiopien. Dorthin werden Waffen geliefert, dort werden Kämpfer ausgebildet, auch aus den Nachbarländern Äthiopien, Südsudan. Und dann in den Sudan geschickt. Was interessant ist, dass es scheint, dass SAF, also die Regierungsarmee, viel direkter getroffen ist durch den Krieg im Iran. Und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen hatte ich vorhin gesagt, dass SAF, also die Regierungsarmee, die iranischen Drohnen dafür verwendet hat, um wichtige strategische Städte zurückzugewinnen im Land. Iran braucht diese Drohnen natürlich jetzt selber. Und obwohl der Iran noch nach Ausbruch des Krieges versichert hat, dass die militärische Zusammenarbeit mit dem Sudan und vor allem mit der Regierungsarmee intensiviert würde, ist das eigentlich nicht glaubwürdig, dass das auch so sein wird. Das heißt, die militärische Unterstützung aus dem Iran wird wahrscheinlich nachlassen. Und dann sehen wir auch andere externe Unterstützer der Regierungsarmee, nämlich Ägypten und Saudi-Arabien, die viel zurückhaltender sind seit dem Krieg im Iran mit ihrer militärischen Unterstützung der Regierungsarmee. Also militärisch ist SAF stärker geschwächt als die paramilitäre RSF. Und dann letztlich wirtschaftlich ist die sudanesische Armee viel mehr getroffen als die paramilitäre RSF. Und zwar steigen natürlich Energiepreise für alle Akteure im Land. Aber die sudanesische Armee wirtschaftet vor allem über Port Sudan, das ist die Hafenstadt. Und das ist natürlich genau über diesen Hafen, wo die Zulieferungsketten jetzt enorm gehindert werden durch den Krieg im Iran und die Aktion der Houthis, die an der Seite Irans kämpfen. Damit ist der Zugang zu dem Hafen enorm erschwert und diese Importe und auch Exporte, die vor allem unter der Kontrolle der Regierungsarmee stehen, ja, sind jetzt extrem eingeschränkt. Auf der Seite der paramilitären RSF sieht es anders aus, weil die ganz schnell nach Ausbruch des Krieges im Sudan ihre Zulieferungsketten diversifiziert haben und verschiedene Handlungsrouten, Schmuggelrouten eigentlich, entwickelt haben, um nicht mehr abhängig zu sein von Port Sudan. Und das kommt ihnen jetzt sehr zugute, weil sie zwar auch mit höheren Energiepreisen zu kämpfen haben, aber auf unterschiedliche Zulieferungsketten zurückgreifen können, um dennoch weiterhin nicht nur Brennstoff, sondern auch andere wichtige Güter in ihre Landesteile, also Darfur vor allem, zu channeln.
Was heißt das konkret für die Ernährungssicherheit im Sudan, wenn Sie sagen, gerade die SAF hat vielleicht Probleme, da jetzt Düngemittel ins Land zu holen? Was bedeutet das dafür, wie man Landwirtschaft machen kann im Land?
Ja, die Düngemittelknappheit in Kombination mit den hohen Energiepreisen sind für den Sudan wirklich fatal. Wir haben vorhin von der Hungersnot gesprochen. Besteht kein Zweifel darüber, dass diese Hungersnot nur wirkungsvoll angegangen werden kann. Nicht über humanitäre Hilfe, sondern über die lokale Produktion. Und landwirtschaftlich ist Sudan ein sehr reiches Land, was traditionell ganz viel auch exportiert hat, also an unterschiedlichen landwirtschaftlichen Produkten. Und diese Produktion wird durch den Krieg jetzt enorm eingeschränkt, aber sie wird auch natürlich durch die Düngemittelknappheit und die hohen Preise der Düngemittel enorm belastet, weil einfach weniger produziert werden kann auf einem Hektar, wenn man keine Düngemittel einsetzt, weil man sie sich nicht mehr leisten kann. Interessanterweise werden die meisten Düngemittel in den östlichen Teilen des Landes eingesetzt und im Norden, weil da auch viel kommerzielle Landwirtschaft betrieben wird, während in den RSF-dominierten Teilen vor allem Kleinbauern arbeiten, die auch vorher schon kaum sich Düngemittel leisten konnten. Das heißt, die Düngemittelknappheit wiederum auch wird sich stärker auswirken auf die Landesteile, die unter der Kontrolle der Regierungsarmee stehen.
Sie hatten jetzt schon die verschiedenen internationalen Akteure angesprochen, unter anderem auch die USA und eben auch dieses Massaker in El-Fasher, also wo 10.000 Menschen getötet wurden, mindestens das Schicksal von 40.000 noch unklar ist.
Der Guardian hatte ja zuletzt berichtet, dass die USA und auch Großbritannien Warnungen vor einem Genozid mehr oder weniger ignoriert haben. Aus Ihrer Sicht, wie kann das sein, dass die internationalen Akteure bei diesem Krieg nicht nur nicht eingreifen, sondern anscheinend aktiv wegschauen?
Das ist eine politische Entscheidung auf allerhöchster Ebene. Wenn man einen Genozid erkennt und auch einen, der noch nicht passiert ist, sondern wenn es klare Anzeichen dafür gibt, dass ein Genozid stattfinden kann und wird, dann entsteht daraus eine politische Verantwortung, eine Pflicht zu handeln und diesen Genozid zu verhindern. Und dazu ist die internationale Gemeinschaft, dazu sind auch Brüssel, Berlin, Den Haag, London und Washington nicht bereit. Das ist eine politische Entscheidung, die getroffen wurde auf höchster Ebene. Und dann versteht man auch besser, warum wir relativ wenig über den Sudan hören, warum die externen Akteure, die diesen Krieg mit einführen, dass sie nicht darauf angesprochen werden, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden, weil wir nicht bereit sind, einen Genozid im Land zu verhindern, so wie es 2004 sehr wohl passiert ist. Und was auch ein gutes Beispiel ist, um zu zeigen, dass es möglich wäre. Allerdings würde es eine Friedensmission fordern und das würde auch bedeuten, dass der UN-Sicherheitsrat sich hierzu einigen muss. Und das ist sicher ein schwieriger Weg. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Fakt ist, es wurde nicht einmal versucht.
Können Sie das nochmal erklären in möglichst einfachen Worten? Also welche Hebel hätte die internationale Gemeinschaft denn, wenn sie wollte?
Wir haben verschiedene Institutionen, die genau dafür kreiert wurden, um zu monitoren, wo und wann ein möglicher Völkermord stattfindet, damit, wenn Anzeichen dafür vorliegen, auch politisch gehandelt werden kann. Und nach den Völkermorden, die es in der jungen Geschichte gegeben hat, hat man sich darauf geeinigt, dass sollten solche Anzeichen vorliegen und glaubhaftig mit Beweisen hinterlegt sein, dann gibt es eine Verantwortung, international zu handeln. Dann muss sich der UN-Sicherheitsrat dazu zusammensetzen und Maßnahmen vereinbaren, um einen Genozid zu verhindern oder eben zu stoppen, wenn er schon am Laufen ist. Und das ist eigentlich bisher nicht passiert. Und wir sehen, dass verschiedene Mitgliedstaaten, eben auch europäische Mitgliedstaaten, nicht nur solche Anzeichen ignoriert haben, sondern die Arbeit der Organisationen, die dafür eingesetzt wurden, um Alarm zu schlagen, wenn bestimmte Anzeichen sich konkretisieren, deren Arbeit wurde eigentlich zur Seite geschoben und letztendlich, so wie das der Guardian-Artikel auch gezeigt hat, erschwert. Also man hat nicht mehr den Zugang bekommen zu den politischen Entscheidungsträgern, die sich hierzu hätten verhalten müssen. Das ist nicht passiert.
Nun findet zum Jahrestag des Beginns des Sudankrieges in Berlin diesmal eine Sudankonferenz statt. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass diese Konferenz etwas bewirkt?
Jede Sudankonferenz, jeder Moment der Aufmerksamkeit muss die Hoffnung birgen, um etwas zum Positiven zu wenden. Das Positive an dieser Konferenz, denke ich, ist, dass sie ganz klar den Schwerpunkt auf die Zivilgesellschaft, auf die zivilgesellschaftlichen Akteure legt. Dass die Kriegsparteien selbst, die militärischen Akteure, nicht eingeladen sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges und richtiges Zeichen. Und darüber hinaus, es wird ja in der Konferenz auch darum gehen, zu gucken, wie man die humanitäre Lage verbessern kann und wie mehr Gelder freigemacht werden können für humanitäre Hilfe. Dann ist es auch genau wichtig, dass man die zivilen Akteure beieinander hat, denn die haben die besten Einblicke in die Situation vor Ort und sie sind letztendlich auch diejenigen, die bisher die meist effektive humanitäre Hilfe geleistet haben. Und ich denke, das sind alles positive Hoffnungsschimmer. Was ganz wichtig ist, ist, dass auch diese Konferenz dazu genutzt wird, um darauf hinzuweisen, dass dieser Krieg von externen Akteuren unterstützt wird und dass deshalb auch Deutschland und andere westliche Länder, die diese Konferenz mitorganisieren, Verantwortung übernehmen in ihren Partnerschaften mit strategischen Partnern, so wie die Vereinigten Arabischen Emirate, dass sie ihr Anfeuern oder Befeuern des Krieges unterlassen müssen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Anders können wir nicht glaubwürdig über humanitären Zugang sprechen, wenn wir nicht gleichzeitig auch die Ursache der humanitären Krise und die externen Unterstützer des Krieges zur Verantwortung ziehen.
Vielleicht zum Abschluss die Frage, was schätzen Sie, wo stehen wir bei diesem Krieg in einem Jahr, sollte es ihn dann leider noch geben? Also was glauben Sie, wie sich die Kräfteverhältnisse entwickeln und vor allen Dingen, wie sich die Situation der Menschen entwickelt? Oder gibt es vielleicht sogar etwas, was Sie optimistisch stimmt?
Ja, wenn man sich das große Bild anschaut und die Geschichte des Sudans, dann stimmt das ein sehr düster und gibt es wenig Hoffnungsschimmer und ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir im nächsten Jahr eine noch katastrophalere Situation sehen im Land und ein weiteres Verhärten der militärischen Fronten und noch eine weitere Eskalation auch der Bewaffnung und Waffenzufuhr von verschiedenen externen Akteuren. Und dennoch es ist ganz wichtig zu suchen nach diesen Hoffnungsschimmern. Also was wir bisher gesehen haben von den sudanesischen Akteuren im Land selbst, aber auch der Diaspora, also den Sudanesen, die außerhalb des Landes wohnen, die sie daran festhalten, ihre Nachbarschaft, ihre Kollegen, ihre Community zu unterstützen. Das ist und bleibt der wichtigste Hoffnungsschimmer. Und deshalb müssen alle internationalen Versuche daran ausgerichtet sein, um zu schauen, wie man diese Gruppen besser unterstützen kann. Und indem man zum Beispiel die humanitäre Hilfe auch stärker lokalisiert. Ich glaube, hier gibt es im Sudan Beispiele, die auch wirklich wegweisend sein können für internationale humanitäre Hilfe weltweit. Also dass lokalisierte humanitäre Hilfe viel effektiver bei den Menschen ankommt, als das internationale Organisationen überhaupt tun können. Und vielleicht ist das einer der Lichtpunkte auch im kommenden Jahr.
Dann vielleicht noch ganz zum Abschluss, haben Sie persönliche Empfehlungen, weil man sich ja auch als Einzelperson immer ein bisschen machtlos fühlt, wenn man von diesen Konflikten, von diesen Kriegen hört. Haben Sie Empfehlungen, welche zivilgesellschaftlichen Akteure ich unterstützen kann, sei es finanziell, sei es mit Likes auf Instagram, was auch immer? Können Sie da Ratschläge geben?
Ja, also drei Ratschläge vielleicht an alle Hörer. Es ist wichtig, über den Sudan zu sprechen. Die Menschen kämpfen so ums Überleben und sie leiden extrem darunter, dass ihr Leid praktisch keine internationale Aufmerksamkeit bekommt. Also ich glaube, da hat jeder auch eine Rolle zu spielen. Und das geht dann einher mit dem Druck, den wir in sicheren Ländern, sowie in Deutschland oder anderswo in Europa, den Druck, den wir erhöhen können auf unsere Regierung, um unsere strategischen Partner in der Region, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, auf ihre Rolle anzusprechen und einzufordern, dass sie Verantwortung übernehmen über das, was dort passiert. Und drittens, die humanitäre Hilfe braucht finanzielle Unterstützung. Das geht über UN-Organisationen, aber ganz, ganz wichtig und was sich inzwischen auch sehr gut bewährt hat, ist die Unterstützung dieser lokalen Hilfsorganisationen, die vor allem auch über das Netzwerk der Emergency Response Rooms funktionieren. Und ich kann gerne ein paar Links noch schicken, über die man die direkt fördern kann und auch direkt Einblicke bekommt in ihre Arbeit und die Auswirkungen, die man mit wenig Spendenmitteln schon erzielen kann.
Wunderbar, diese Links packe ich dann in die Folgenbeschreibung. Frau Hoffmann, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen fürs Interview.
So viel von Annette Hoffmann. Die Links zu ihren Spendentipps, sie findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Und nun wollen wir noch die Schilderungen der Menschen aus dem Sudan hören. Zunächst eine Einschätzung von Abdirahman Ali. Er ist der Länderdirektor von der Hilfsorganisation CARE für den Sudan mit Sitz in der Hafenstadt Port Sudan.
After 3 years of brutal war, Sudan is facing one of the world's largest and fastest growing humanitarian emergency. In 2026, it's now more than 33 million people who require humanitarian support. This is the highest number of people in need anywhere in the world. Women and girls in particular have endured the very worst. They have faced targeted killings, widespread sexual violence, collapsing services, and hunger so severe that simply being a woman has become a predictor of starvation. The scale and speed of deterioration is extremely serious, and we need to see an immediate stop to the conflict and atrocities committed against civilians. too many infrastructure, including hospitals, schools, markets, but also farms, have been destroyed, leaving populations traumatized, isolated, and within means of survival and support. Millions have also been forced to flee their homes with little or no belongings and are now living in overcrowded shelters or makeshift camps with no source of income. Sudanese communities have showed amazing solidarity. Local volunteers and mutual aid groups are delivering food, medical help and protection, often reaching places no one else can.
Dieser immense Zusammenhalt in der sudanesischen Bevölkerung, das ist etwas, was ich immer wieder höre. Das Problem ist aber, sowohl die lokalen als auch die großen internationalen Hilfsorganisationen haben einfach nicht genug Geld, um den Menschen ein wirklich menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das habe ich auch selbst erlebt. Ende des vergangenen Jahres war ich in Äthiopien an der sudanesischen Grenze unterwegs, im Geflüchtetencamp Ura. Dort habe ich mit verschiedenen Sudanesinnen und Sudanesen sprechen können. Sie alle haben wirklich unfassbar Schreckliches erlebt. Doch die Resilienz dieser Menschen, die ist wirklich beeindruckend. Und was ich besonders wichtig finde und was in der Berichterstattung über den Krieg im Sudan, aber auch über andere Kriege auf dem afrikanischen Kontinent immer wieder untergeht: ein solcher Krieg, der trifft natürlich vor allen Dingen die Armen und die Schwachen ganz besonders. Doch am Ende trifft er jeden. Im Geflüchtetencamp in Äthiopien habe ich Menschen getroffen, die als Lehrer, als Ärzte oder als Ingenieure gearbeitet haben, die perfektes Englisch sprechen und nun ohne Perspektive im Camp festhängen. Einer dieser Menschen ist Rua. Sie ist Anfang 20 und aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum nach Äthiopien geflohen.
Before the war started in Sudan, the life there it was very beautiful. I was going to my university and I have my own work. I have a small beauty center and I was working on it at it. So the life it was very simple and it was very comfortable because anything you want, you will find it. Even the environment, it was very perfect.
Doch dann, am 15. April 2023, erreichte der Krieg ihre Heimat.
So suddenly I start hearing the sound of bombs and guns. So we were shocked because we don't know even what happened. So after we opened the TV, we know that there is a big conflict between two armies. So at the first days, it was good. Like, yeah, there is sound of guns and bombs, but nothing inside our houses. But after that, those rapid forces start to enter the houses, take the girls, even kill the families. So at that time, we decide to go out.
Über einige Umwege landete Rua mit ihrer Mutter und ihren beiden Schwestern schließlich in Äthiopien. Ihren Vater hat sie auf dem Weg verloren. Was genau mit ihm passiert ist, weiß sie nicht. Im Camp in Äthiopien fühlt sich Rua zumindest sicher, aber eine echte Perspektive sieht sie für sich hier nicht.
In past, I was thinking I want to do a lot of things. Like for example, I want to complete my university, I will open my own business, I will have my own financial life, I will go to a lot of countries. That it was on my list, but now I should like thinking tomorrow morning I should go to the water point because the jerrycans it's empty and if I didn't go the line it will be so long.
So viel über das Schicksal von Rua, einer jungen Sudanesin im geflüchteten Camp in Äthiopien. Wenn ihr noch mehr über das Schicksal von Rua und den Krieg im Sudan erfahren wollt, dann habe ich euch in der Folgenbeschreibung noch einige Links zusammengestellt. Das war's für diese Folge von 55 Countries über den Krieg im Sudan, der nun 3 Jahre andauert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne in eurem Netzwerk, bei Social Media, Instagram, Twitter, wo auch immer, und empfehlt diesen Podcast Freundinnen und Freunden weiter. Das würde mir wirklich helfen. Ihr könnt auch bei Spotify zum Beispiel den Podcast kommentieren oder auch abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und was noch viel wichtiger ist, Annette Hoffmann hat es gesagt, schenkt den Menschen im Sudan Aufmerksamkeit, redet mit Leuten über diesen vergessenen Krieg und wenn ihr mögt und könnt, dann spendet doch gerne. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Reinhören, euer Julian.